Many Interests, der beste Podcast, der schlecht Wissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 14, Folge 2. Wie kriminell ist das Internet? Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mit Tim. Hi.
Salut.
Salut, Tim. Und unsere erste Aufnahme im Jahr 2024. Es ist nicht die erste Folge dieses Jahr, aber es ist unsere erste Aufnahme.
Und Ende Januar wohlgemerkt.
Ende Januar wohlgemerkt. Wir haben produktiv vorproduziert. Wir haben auch Feedback eingeholt. Unser Feedback war, wir sollen uns nicht mehr so oft durcheinander reden.
Ist abgelehnt.
Das haben wir bis jetzt schon nicht geschafft. Also mal gucken, wie es weitergeht. Wir probieren es uns zu Herzen zu nehmen. Aber heute in der Folge können wir uns auch gar nicht so viel durcheinander reden, weil ich bin nicht gut vorbereitet. heute carried die Folge mal Tim.
So viel Ehrlichkeit.
Ja, so fängt das Jahr an, ne? jetzt kannst du noch bergab gehen. Nee, aber die Folge ist ein bisschen gecarried von Tim. Worum geht's? Also wie kriminell ist das Internet? Tim hat gesagt, er hat sich ein bisschen vorbereitet zu Statistiken über Cyberkriminalität. Wir reden ja momentan über Cyberkriminalität und in der nächsten Staffel geht's dann, also in der nächsten Folge geht's dann richtig produktiv weiter. Da habe ich dann auch was zu erzählen. aber heute lasse ich mal Tim reden und frage einfach nur blöd nach.
Ja, ich glaube, ich werde dich jetzt in Zukunft einfach konsequent unterbrechen, um einfach ein bisschen die Leute zu triggern, dass wir uns noch mehr ans Wort fallen.
Zuhörerschaft verlieren.
Genau, einfach ein bisschen die Statistics downdriven.
Sprich Deutsch.
Ja, das Problem ist, dass meine Quellen heute alle in Englisch sind. Aha. Oder auf Englisch sind. Und das gestaltet die deutsche Sprache sehr schwierig für diese Folge. Deswegen werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal in eine fremde Sprache abdriven. Aber das Thema ist tatsächlich heute sehr interessant. Also natürlich war mir schon völlig klar, dass Oscar sich mitnichten vorbereitet hat. Deswegen habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich heute die Folge carryen darf.
Danke.
Aber ich finde es tatsächlich sehr interessant. Letzte Folge haben wir ja darüber gesprochen, was es so für sehr bekannte Cybercrimes, sage ich mal, gegeben hat und was so die bekanntesten Arten sind, wer sich nicht mehr erinnert. Ich wiederhole es nicht, hört einfach die letzte Folge, zum Beispiel Ransomware oder so, welche Geschichten. Und das sind natürlich alles Sachen, wenn man das jetzt nicht selber erlebt hat oder wenn man jetzt nicht in der Firma arbeitet, wo das vielleicht passiert ist, dann kann man sich, glaube ich, damit nicht so krass identifizieren. Und deswegen wollte ich mal so ein bisschen ausholen. Ich werde jetzt nicht auf die Technik oder auf wirklich konkrete Cases eingehen, aber einfach mal so ein paar Zahlen droppen, welchen Effekt Cybercrime oder welche Rolle Cybercrime wirklich in unserer heutigen, man kann schon echt sagen, in der heutigen Gesellschaft hat. Da zählen ja nicht nur Sachen dazu, wie jetzt solche großen Sachen wie NotPetya oder irgendwelche anderen Ransomware-Angriffe. Da zählen ja auch Kleinigkeiten dazu, wie, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die ganz normalen Phishing-Mails oder eBay-Scams oder ihr Paket kommt verspätet mit 30 Rechtschreibfehler per SMS oder irgendwelche E-Commerce-Betrügereien oder sehr famous aktuell ist ja eBay-Scams. Also eBay ist ja wirklich ein richtiger Crime-Space geworden. Da wird man ja aller Nase lang über den Tisch gezogen. Da muss man wirklich aufpassen. Und ja, deswegen habe ich mir mal gedacht, da muss es doch Zahlen dazu geben, wie das muss ja ganz schön krass sein. Und es ist, ich habe mir nicht mal annähernd so krass vorgestellt, wie es wirklich ist. Das sind jetzt so ein paar Mixed Numbers, also aus verschiedenen Jahren. Ich sage die Jahreszahl immer dazu. Zum Beispiel, also pro Jahr, ja, unabhängig jetzt von der Jahreszahl, pro Jahr werden ungefähr 1 Milliarde E-Mail-Accounts exposed. Das heißt, 1 Milliarde E-Mail-Accounts sind kompromittiert. Da wird E-Mail und Passwort geleakt und kann nicht mehr verwendet werden. Mhm. Leider gibt es keine Aufzeichnung darüber, wie viele Leute dann ihr Kennwort geändert haben, aber ich glaube, das machen gar nicht alle, weil gar nicht alle mitbekommen, dass ihre Account überhaupt betroffen ist.
Ich würde mich da tatsächlich auch fragen, wie viele Accounts davon tatsächlich von Nutzern sind oder wie viele davon einfach nur Bot-Accounts sind, weil es gibt ja bestimmt mehrere Milliarden auch an Bot-Accounts.
Nee, das waren wirklich nur Nutzer-Accounts, also keine Bot-Accounts, sondern wirklich jetzt zum Beispiel, du hast bei der Telekom einen Account oder bei Twitter und dann so zum Beispiel. Aha. Klar, wenn du jetzt 5 hast als Oscar Roos und alle 5 werden gebreached oder exposed, dann zählt es halt auch als 5. Mhm. Aber es werden jetzt keine Bots gezählt. Mhm. So, aber überleg das mal, 1 Milliarde E-Mails pro Jahr. dann gibt es solche Geschichten, wie das natürlich, das betrifft jetzt Privatnutzer und es betrifft aber natürlich auch Unternehmen. Ja? Und es ist so, dass alleine in der ersten Hälfte von 2022, also in den ersten 6 Monaten vom Jahr 2022, wurden ungefähr 236 Millionen Ransomware-Attacken global ausgeführt. In 6 Monaten. 236 Millionen. Dann für Unternehmen im Jahr 2022 fand ich auch so krass. Average, also ein Data Breach, so ein Datenleck, egal ob das jetzt gehackt worden ist oder durch irgendwas anderes rausgekommen ist oder durch die Dummheit von den jeweiligen Unternehmen, hat es ja alles schon gegeben. Average, also im Durchschnitt, 4,35 Millionen Dollar pro Unternehmen hat das gekostet im Jahr 2022. Musst du dir mal vorstellen.
Nochmal darf ich ganz kurz als Erklärung noch zufügen, Ransomware für die ganzen Zuhörer, die jetzt die letzte Folge nicht mehr so parat haben, war, wenn die Daten quasi verschlüsselt werden und man Geld dafür haben möchte, dass die Daten entschlüsselt werden. Also es ist quasi Software, die Daten als Geisel hält und wenn man nicht zahlt, dann ja, also Geiselnahme von ja, Daten und Software und Computern.
Genau, richtig.
Digitale Geisel.
Von
Kann auch ein
nochmal ein
Film
anderes
sein.
Wort. Aber ja, und das muss man sich mal geben, das ist schon ganz schön viel. Ich würde jetzt unser Mathe-Profi da drüben gerne mal ausrechnen lassen, wie viel das am Tag ist, aber das will ich dir jetzt auch nicht zumuten, ne?
Soll ich ChatGPT fragen?
Ja, gerne.
Es kann noch
Dann
schlechter rechnen als ich.
eigentlich auch krass. 50% der amerikanischen Internetnutzer hatten mindestens einen Account gebreached in 2021. 40% aller englischen Unternehmen haben wirklich eine Cyberattacke erlitten, die ja existenzgefährdend war. 40% musst du dir mal geben, 40%. Okay, das hat sich auch schon verbessert. Also einer von 10 US-Unternehmen hat immer noch keine Versicherung gegen Cyberattacks. Das gehört ja heute mittlerweile dazu, dass man das hat. Aber ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die wenigsten Privatpersonen eine Versicherung haben für Cyber Security. Zum Beispiel,
Absolut.
wenn sie halt bei E-Commerce über den Tisch gezogen werden und solche Sachen. Da habe ich auch was sehr Interessantes gelesen, und zwar, dass da gab es eine Prediction, dass zwischen 2023 und 2027 alleine das, was also allein der Schaden in E-Commerce und Online-Payment betrug, ja, also zum Beispiel sowas wie jetzt bei eBay zum Beispiel. Alleine in diesem Zeitraum zwischen 2023 und 2027 wird geschätzt, dass es die Unternehmen, die das eben betreiben, 343 Milliarden Dollar kostet, diese Betrügereien auszuhalten. Natürlich global, aber das musst du dir mal geben. Das sind 343 und E-Commerce sind 48 Milliarden. Das heißt insgesamt knapp 400 Milliarden Dollar nur Schäden durch E-Commerce-Betrug und Online-Payment-Betrug.
Heftig.
Richtig, richtig heftig. Und wenn man sich alleine überlegt, also 40% von Unternehmen in UK wirklich massiven existenzgefährdenden Schaden. Die Hälfte aller Amerikaner, das ist natürlich, es ist sehr, sehr je nach Land natürlich erfasst, das ist sonst ein bisschen schwierig, ja. 50% der Amerikaner haben da schon einen gebreachten Account gehabt. Mehr als 1 Milliarde E-Mails pro Jahr werden exposed und es geht immer weiter. Also die Zahlen, es gibt hier auch so Trends. Wenn man sich die Trends anschaut, jedes Jahr steigen die Phishing-E-Mails, also nicht die E-Mails, die du bekommst, sondern die E-Mails, die funktionieren, um 220%.
Krass.
Das ist total krass. Hier sind teilweise Prozentzahlen drin, wenn man sich überlegt. Also hier zum Beispiel auch, dass man hat ausgerechnet, was es im Durchschnitt kostet, pro Stunde einen Data Breach zu haben. Ja? Also wenn ein Unternehmen quasi einen Data Breach hat, was kostet es pro Stunde? Und im Jahr 2001 hat es ungefähr pro Stunde gekostet ungefähr 20.000 Euro.
Was schon viel ist, aber wahrscheinlich ein
Nein,
Bruch.
dumm, halt falsch, Error 1-0 zu viel. 2.000 Euro, ungefähr 2.000
Trotzdem
Euro.
auch schon
Ja,
viel, aber im
trotzdem.
Vergleich zu heutzutage wahrscheinlich ein Bruchteil.
Ja, was schätzt du, was heutzutage ist?
Boah, 40 Millionen.
Ja, Bruder, es steigt aber nicht so.
Ja, je nachdem, welche Größe das Unternehmen hat. Okay, sagen wir mal.
Nein, Individuals.
Ach so.
Also,
Ach
was
so,
kostet das?
wie viel ist
Ja.
ein Individuum kostet nicht ein Unternehmen? Ich war jetzt gerade noch bei
Ja.
Unternehmen. Pro Stunde. $10.000.
787.671 Dollar
Was?
2021 steigend. Und das ist total krass. Das geht immer weiter und ist wirklich, also klar, es gibt auch viele Cyberattacken, die du jetzt so nicht beziffern kannst, weil das halt wirklich enorme Summen sind. Zum Beispiel, es gibt eine sehr interessante Seite, da werden alle signifikanten Cyber-Events, sage ich mal, getrackt. Und da sind halt viele solche Sachen dabei, jetzt halt aktuell gerade durch die Kriegsführung. Da sieht man aber leider auch, wie extrem, sage ich mal, Cybercrime und Cyberwar auch zusammenhängen. Also zum Beispiel im Dezember 2023 haben Hacker, die mit, sage ich mal, der israelischen Seite in Verbindung gebracht werden, ungefähr 70% von allen Tankstellen im Iran lahmgelegt. Also man sagt, ukrainische Hacker haben Russlands, boah, also on the fly übersetzen ist echt hart, haben eine Ransomware-Attacke auf Russlands Wasserkraftanlagen quasi gestartet und haben dabei über 6000 Computer und über 5, also gesperrt und über 50 Terabyte von Daten gelöscht. Und das zieht sich jetzt also durch, also da gibt es noch sehr viel mit Russland und Ukraine und hin und her, gibt aber auch viel hier chinesische Hacker mit Spionagekampagnen gegen Länder wie Korea oder Usbekistan und so weiter. Also da ist sehr, sehr viel politisch behaftet. Und sowas ist natürlich, wenn da halt mal, weiß ich nicht, das ganze Steuersystem ausfällt wie in Russland, weil die da halt Malware gespreadet haben. Das sind halt, das kannst du halt sehr schwer beziffern, aber das sind halt riesige Verluste. So. Aber es betrifft halt, und das finde ich so krass, es steigt, es ist so geisteskrank, in China steigt pro Quartal die Anzahl der geleakten Accounts um 4.852%. Das sind
Wieso?
jeden Quartal 14 Millionen Accounts, die jedes Quartal mehr gebreached werden.
Aber warum? Also werden die Hacking-Software einfach so viel besser oder
Ja, es werden halt
wenn.
vor allem auch Großunternehmen angegriffen und dann, du kennst es ja zum Beispiel, ich weiß zumindest in Deutschland, Telekom und so oder jetzt auch Deezer, die waren ja schon öfter mal eben Opfer von solchen Daten-Leaks,
Lecks, ja.
ja, Lecks und da werden halt dann gleich mal, weiß ich nicht, wenn du halt, also theoretisch, du leakst halt die Telekom-Daten, naja, ich weiß nicht, wie viele Kunden Telekom hat, aber das sind ein paar.
Na,
Und die sind dann
Mensch.
auf einmal frei oder stell dir vor Spotify-Accounts oder wenn Google irgendeinen Breach hat oder wenn Twitter irgendeinen Breach hat und solche, da kannst du, das ist halt, wenn du dir allein mal auf dein Handy schaust und du scrollst mal so durch die Startseite und durch deine Apps, dann guck mal, bei wie vielen Apps du Accounts hast mit deiner E-Mail-Adresse und mit deinem Passwort
Ja, das stimmt
und
schon.
bei wie vielen du noch ein Zahlungsmittel hinterlegt hast. Und dann überleg mal, wenn hinter jedem von diesen Dingen, du lädst ja teilweise, das muss man sich auch geben, das ist ein bisschen off-topic, aber du lädst dir ja teilweise Apps runter, wo du deine persönlichen Daten hinterlegst, wo du deine Zahlungsinformationen hinterlegst, alles hinterlegst. Und du hast ja keine Ahnung, wer da dahinter steht. Ich meine, das ist jetzt bei iOS, ist es, glaube ich, noch ein bisschen entspannter, weil die ja wirklich extremst strenge Regeln haben für ihren App-Store. Aber wenn du dir jetzt mal den Google Play Store anschaust, da kann ja jeder Praktikant was hochladen, solange er genügend Screenshots mit hinzufügt und eine vernünftige Beschreibung. Ist es nicht so schwer, da irgendeinen Shit zu launchen? Klar, lassen die da auch einen Malware-Scanner drüber laufen und so, aber wenn du jetzt nicht Informatikstudent im ersten Semester bist, sondern halt ein bisschen was weißt, dann ist es wahrscheinlich nicht so schwer, das zu umschiffen.
Definitiv, ja.
Weil, ne, ich meine, klar, die Software, um das zu finden, wird besser, aber es wird ja auch, sage ich mal, die Leute werden ja auch innovativer. Und das
Ja.
ist halt brutal, wenn solche Firmen gehackt werden. Ich habe letztens so ein Reiseplanning-Tool hatte ich ge mir gezogen, wo ich halt was planen wollte. Und dann habe ich halt gesehen, okay, der Entwickler ist halt Cheng Zeng, Xing Shang Chong irgendwo, ja. Darf man das noch sagen? Xing Shang, wahrscheinlich
Ich
nicht.
glaube nicht.
Aber halt irgendwo und da war halt irgendwie so eine ganz dubiose E-Mail-Adresse mit sehr vielen Konsonanten und Zahlen. Und dann denkst du dir halt schon, okay, ich habe dem halt einfach gerade Geld bezahlt und der wird mich halt nie antworten. Und ich weiß auch nicht, wo die sind und ich weiß auch gar nicht, was ich mir da eigentlich runtergeladen habe.
Ja. Also seid einfach vorsichtig im Internet.
es ist enorm und was ich halt, worauf ich hinaus will, ist, dass man Naja, also mir ist es jetzt so im Alltag nicht zu 100% bewusst, welchen Schaden das jede Sekunde anrichtet. Na, und das kann halt wirklich auch lebensverändert sein, wenn jemand dir deine Powerplant, also deine, wie sagt man auf Deutsch, dein
Dein
Kraftwerk lahmlegt.
Stromkraftwerk.
Und genau, und du hast halt einfach keinen Strom mehr. Oder wenn man sich überlegt, das wird ja alles gesteuert über die Elektronik, über Computer, ob das jetzt Strom ist oder ob das Wasser ist oder ob das Fernwärme ist oder irgendwas anderes. Ob das ganz normal Internet ist. Ich kann ohne Internet nicht mal mein scheiß Licht an- und ausmachen.
Du bist aber auch Next Level.
Ja, aber sind halt Sachen, die, oder da wird halt einfach, ich meine, auch solche Systeme wie Verkehrsleitung, ja, also Ampeln und so.
Ja.
Das läuft alles über Computertechnologie, und wenn du da theoretisch mal Schaden anrichten willst, und ich bin mir sicher, dass wenn du das willst, dass das auch vermutlich geht, dann kann das halt wirklich also einen immensen Schaden nach sich ziehen, auch für jeden, der halt draußen rumläuft, egal wo das ist.
Ja, 100%. Aber da fragt man sich auch so ein bisschen wieder, wie viele von diesen Angriffen sind tatsächlich darauf abgezielt, einfach viel Schaden zu machen? Wie viele davon sind einfach irgendwelche, weißt du, so hochbegabten 12-Jährigen, die sich so denken, guck mal hier, Malware, hier Cent. Und dann plötzlich hat, keine Ahnung, ein Unternehmen einen
Ja.
Schaden von ein paar Milliarden, weil irgendein 12-Jähriger sich dachte, es wäre witzig, eine Malware irgendwie durch die Gegend zu schiffen. Also.
Ja, da gibt es halt, da finde ich, gibt es halt Unterschiede. Zum Beispiel jetzt sowas, was du meinst, denke ich halt, könnte sowas sein wie zum Beispiel der eine Typ, der GTA, also der Rockstar Games gehackt hat, von
Ja.
einem Fire TV Stick auf einem Fernseher, no joke, um halt den GTA 6 Trailer zu leaken und Informationen zu leaken. Das ist eine Sache. Oder wenn ich, keine Ahnung, Nvidia breache, um irgendein, wie es an Source Code zu kommen oder keine Ahnung. Das ist halt sowas, wo ich mir denke, okay, das machen halt irgendwelche Gruppen, die ein bisschen Rambazamba machen wollen oder die halt mit den Daten Geld verdienen wollen oder die irgendwas anderes wollen. Aber
Ja.
das ist für mich nochmal ein Unterschied zwischen sowas und, hey, ich lege eine Powerplant lahm oder ich stoppe eine Wasserversorgung
Ja, das ist
oder ich
halt.
greife ein Krankenhaus an. Ja.
Ja, das ist eine Art von Kriegsführung, die man halt schwer greifen kann, aber die
Ja.
auf eine Art inhuman sein kann. Da ist sogar die ganzen, was war das, Genfer Konvention, simpel gegen. Also beispielsweise sowas wie Krankenhäuser oder so. Das ist ja heutzutage zum Teil unmöglich, ein Krankenhaus zum Laufen zu halten, ohne dass man da Strom hat. Aber wenn dann plötzlich kein Strom mehr ist.
Ja, und das ist wirklich, also wenn man hier diese Seite, wenn man sich die Timeline anschaut, ich habe jetzt mal so geguckt, von Dezember bis wirklich, also bis mindestens mal März 2023, wenn nicht sogar noch weiter zurück. Also man kann sogar hier bis 2022 im April gehen, 2022 im März, das sind alles die ganzen schlimmen Sachen, sind alles politisch motivierte Sachen. DDoS-Attacken gegen hier Verteidigungsministerien, irgendwelche Banken, die angegriffen werden, Staatsbanken, die angegriffen werden,
Ja,
Wahlen, die manipuliert werden, das ganze Kram.
ich hab noch ein Thema für eine der nächsten Folgen. Das ist auch sehr, sehr wild. Das geht auch in die Richtung. Dazu will ich mich aber noch informieren, bevor ich das jetzt hier einfach so reindroppe. Also könnt ihr euch auch darauf freuen. Das hat auch was mit so einem ähnlichen Fall zu tun. Und da ist es eine ganz, ganz wilde Art, das Ganze anzugehen. Aber wie gesagt, dazu mehr dann in einer der nächsten Folgen. Was ich mich eher frage, die für den Einzelpersonen gefährlichste Art von Cybercrime ist ja eigentlich das, was so ein bisschen mehr auf ja, Geld aus ist und auf die Person und auf irgendwelche Daten. Weil meistens geht es den Leuten ja gar nicht darum, irgendjemandem speziell zu schaden, sondern die wollen nur Geld raus haben. Und da ist es dann natürlich einfach, übers Internet kriminell zu werden, weil man da eben diese Anonymität hat und das ist dann. Es ist so ein bisschen wie diese ganze Thematik mit den Drohnen, weil über Drohnen zu töten ist leichter, weil du nicht wirklich davor sitzt und quasi jemandem das Messer in den Hals stechen musst, sondern du drückst nur einen Knopf in einem akklimatisierten Raum auf der anderen Seite der Erde und plötzlich macht das Haus vor dir Bumm, aber du erkennst es gar nicht, weil es nur so eine halbe Schwarz-Weiß-Kamera ist, ne? So ein bisschen ist es auch bei Cybercrime, da ist es natürlich leichter, übers Internet Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, weil du siehst die nicht, du weißt nicht, ob du gerade eine Existenz zerstörst oder so. Und dann fragt man sich ja schon, wie stark mindert das quasi diese Hürde, um kriminell zu werden, wenn du Leuten die Möglichkeit an die Hand gibst, übers Internet kriminell zu werden. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also das ist ja auch wieder so eine Art von ethischer Frage, die durchs Internet aufgeworfen wird. Ja, ich schieße gerade ein bisschen übers Ziel hinaus, aber das ist mir gerade so
im Kopf gekommen. Das passt schon ganz gut, vor allem auch zum Punkt, den ich mir noch notiert hatte. Und zwar, das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass es war bis vor 2020 war es so, dass laut Statistik die Menschen, die quasi am wenigsten betroffen waren von Cybercrime in Anführungszeichen, waren die Leute unter 20. Mhm. Und die am meisten betroffen waren von, in Anführungszeichen, damals noch Cybercrime, waren, sag ich mal, Leute mit 60 plus, weil du hast dann halt irgendeine E-Mail geschickt und der Opa hat sich angemeldet und hat sein Kennwort eingegeben und war halt ein Scam.
So. Ja.
Aber mittlerweile, und das ist halt genau das, du kommst ja eigentlich ohne Internet an jüngere Kinder nicht so gut ran, wenn du jetzt jemand bist, der den Geld aus der Tasche ziehen will, kommst du nicht gut ran. Oder Daten preisgeben will. Aber heute, du hast teilweise die 13-, 14-Jährigen hängen auf TikTok rum oder auf irgendwelchen anderen Plattformen. Und wenn, also ich bin jetzt nicht auf TikTok und ich bin jetzt auch nicht auf Instagram, aber ich wohne ja trotzdem nicht hinterm Mond und ich weiß, was auf den Plattformen passiert. Und zumindest zum Teil, und ja, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber da ist wirklich 80%. Das ist keine spezielle Prozentzahl, das ist nur mein persönliches Empfinden. 80% ist voll mit Bullshit-Scam-Werbung für irgendeinen Rotz, was so schlecht als Werbung teilweise gekennzeichnet ist, dass ich es wage zu bezweifeln, dass eine 14-Jährige oder ein 14-Jähriger das bespannt, dass das Bullshit ist. Und da geht es ja nicht nur darum, dass du vielleicht am Ende was bezahlst, sondern da geht es ja auch darum, Daten freizugeben, Bilder freizugeben. Mit KI kannst du heutzutage aus einem Bild weiß Gott was machen. Mhm. Ja, und wirklich massiven Schaden anrichten. Und das hat sich halt total gewandelt, dass man den Leuten einfach die Möglichkeit gibt übers Internet, indem sich halt auch diese Nutzerbasis auf jüngere Leute, die das vielleicht noch gar nicht so richtig einschätzen können, das ist ja teilweise schon für erwachsene Leute schwer einzuschätzen, ist es ein Scam oder nicht.
Ja.
Ja, und das, wenn man da dieses Tor aufmacht oder was man aufgemacht hat, dann macht man einfach eine ganz neue Zielgruppe für Cybercrime auf.
Ja, ja.
Und da hat man das total gesehen, dass halt wirklich in 2020 gab es mehr als 100% Increase, also die Zahl von Opfern unter 20 sind um fast 100%, also mehr als 100% angestiegen.
Ja, ja.
Ja. Und das ist halt einfach, und das besonders eben hat man auch in Covid gesehen. Also durch Covid hat es sich extrem, als alle isoliert waren und nur in ihr Handy geglotzt haben. Da hat man das wirklich gesehen, da gibt es richtige Spitzen in den Kurven.
Ja, ja.
Also alles in allem, was ich halt daran so faszinierend finde, im positiven und negativen Sinne, ist auf der einen Seite, es gibt eben halt total viele Möglichkeiten, aber Cybercrime ist irgendwie so ein Ding, was jeder hat das irgendwie schon mal gehört und hat das da auf dem Schirm von wegen, hey, die E-Mails können auch böse sein, ja?
Ja.
Weil früher, wie oft hat dir jemand eine Briefbombe in den Briefkasten gelegt? Ja, nicht so oft.
Wieso?
Aber heute, gefühlt, wenn dein Spamfilter filtert ja die meisten Sachen gar nicht raus, die wirklich guten Sachen. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie oft, an wie vielen Tagen in der Woche du mindestens eine Spam-Mail oder eine Phishing-Mail in deinem Postfach hast, da bleibst du nicht bei einer am Tag. Und das muss man sich mal geben, wie präsent dieses Thema ist und wie wir täglich damit konfrontiert werden und wie viel Geld da jeden Tag drauf geht und abgesehen auch vom Geld, wie viel wirklich wirtschaftlichen Schaden das anrichtet.
Ja.
Für Unternehmen, für die das wirklich existenzgefährdend ist und auch natürlich dann für die Mitarbeiter, die arbeiten, dass das wirklich etwas ist, was man eigentlich viel, viel mehr thematisieren muss, als wie es gerade thematisiert wird. Und auch viel, viel mehr die Leute dafür sensibilisieren muss. Ich meine, auch die Firmen machen ja was gegen eBay mit sicher bezahlen und so. Aber trotzdem, es ist viel zu wenig für diese Rolle, die es einfach spielt. Finde ich.
Absolut.
Und klar, wir werden jetzt nicht jeden Tag Opfer von jemandem, der uns den Wasserhahn abdreht oder so, aber das gibt's halt. Und wenn ich mir über 2 Jahre die großen Cyberattacken anschaue und ich sehe einfach nur irgendwelche Banken und Wahlen und wirklich kritische Infrastruktur, da denkt man schon, finde ich, also zumindest ich kriege da so ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich mir denke, okay, muss nicht zwingend eine Bombe sein, die auf mein Haus fällt, das geht auch anders, ohne dass ich das im Zweifel merke.
Ja, absolut. Und das dabei dann auch noch von irgendwelchen Leuten, die keinerlei irgendwie Gefahr haben, dass da Verteidigung zwischensteht, außer halt was Digitales. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie erstmal an ein paar Bodyguards vorbei muss und ein paar Security-Leute oder Selbstschussanlagen. Ja, es ist schon.
Ja, deswegen, wir hatten ja auch schon mehrfach über dieses ganze Thema Daten gesprochen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei welcher Staffel das war. Da hast du mal so einen sehr langen Talk darüber gehabt, wie wichtig es ist, man, ich glaube, bei AI war das, glaube ich, dass sehr viel halt auf Daten basiert.
Ja.
Und wir teilweise so, man muss sich mal, also ich will jetzt auch nicht abdriften, aber das muss man sich wirklich mal vorstellen. Du kannst mit so wenig Daten von einer Person so viel Schabernack treiben.
Ja.
Du brauchst dafür nicht viel. Ich brauche deine Krankenakte, um dich hops zu nehmen. Nö, da reicht absolut. Ganz, ganz wenig und du kannst massiven Schaden anrichten und wir gehen teilweise so leichtfertig mit unseren Daten um und denken uns, hey, nur noch kurz für ein Newsletter anmelden, gib 5 Euro Rabatt. Geil. Ich meine, ich bin auch Sparfuchs, ja, 5 Euro nehme ich mit. Aber trotzdem, es ist, man haut seine Daten so leichtfertig raus und es gibt schon einen Grund, warum Firmen wie Google nichts für Google Maps verlangen, ja. Oder für irgendwelche anderen Sachen. Ist es nicht free, weil die so einen guten Willen haben, sondern weil halt mit was anderem Geld verdient wird. Und das sind halt im Zweifel Daten.
Ja, ja. Ja, es ist alles ein bisschen, wie gesagt, ne, wenn man nichts zahlen muss für das Produkt, dann ist man das Produkt. Das ist das Thema. Ja, das ist das Thema. Einfach vorsichtig mit den eigenen Daten sein. Das Thema ist halt wirklich auch mit den, vor allem Bezahlung, weil die Leute sind meistens selten auf die Person selber aus. Also das ist ja auch das, was ein bisschen aus den Statistiken hervorgeht. Wirklich interessant wird man als Person erst, wenn man jemand ist. Und das hatte ich tatsächlich neulich noch eine Unterhaltung. Ich als Person habe jetzt kein Problem damit, dass mein Instagram-Account öffentlich ist, weil das, was man von meinem Instagram-Account sehen kann, das ist halt was ich da bewusst hingetan habe. Ich teile nicht alles aus meinem Leben und da kann man sich ein Bild von mir machen, was nicht ich zu, also ich als Mensch bin sozusagen, sondern es ist halt das, was ich gerne teile und was ich schön finde zum Beispiel. Aber man sollte halt trotzdem gucken, was man daraus alles rausgibt und vor allem, solange man halt niemand ist, ist es den Leuten auf der anderen Seite egal, wer man ist. Sondern es geht ihnen eigentlich nur darum, was für Geld man aus einem rauspressen kann und wie man die Daten verkaufen kann. Also, lernt draus, was ihr wollt.
Ja, es ist halt einfach
Für Cybercrime ist man als Person egal. Sie wollen nur das Geld oder die Daten verkaufen. Ja, genau. Und je mehr man da von Preis gibt, desto leichter ist man halt Opfer dessen.
Eben, man braucht jetzt auch nicht denken, dass irgendwie das nur, weil man beim Telekom-Leak mit dabei ist, dass man dann, wahrscheinlich wird einfach nach der Folge direkt mein Telekom-Ding, Mobilfunknummer einfach gekündigt, weil ich so auf Telekom nicht gesagt habe, aber das ist halt sowas, niemand juckt das, ob Hans Müller seine Rufnummer und sein PIN und seinen PUK oder ob er seine Rechnungen pünktlich bezahlt, no one fucking cares.
Ja.
Es geht nicht darum, das hast du ja gerade schon gesagt, es geht einfach um das Druckmittel, was man hat, wenn man zeigt, Bruder, ich kann und guck. Ne?
Ja, ja.
Aber was ich so wild finde, ist, dass es einfach jedes Jahr mehr wird und gefühlt ist, also ich höre, wenn man nicht in der Fachrichtung drin ist und irgendwie das liest oder sich dafür interessiert, dann kriegst du nichts davon mit.
Nee, nicht wirklich.
Dann heißt es nur einmal hier, kleine Schlagzeile, hoppla, bei so und so, ich sag nicht Telekom, und wieder so und so viel Nutzerdaten geleakt, shit happens und du scrollst einfach weiter. Und da möchte ich auch noch anfügen, da möchte ich aber nicht tief einsteigen, was du gerade gesagt hast mit, wenn ich auf mein Instagram gehe, dann sind da nur die Sachen drauf, die du zeigst.
Ja.
Es ist halt so, ja, du kannst das machen, aber wenn eine 14-Jährige, da wage ich mich aus dem Fenster zu lehnen, die kann nicht entscheiden, was ist noch gut und was ist schon zu viel.
Ja.
Und mit diesen ganzen Geschichten wie Instant Shit, wie zum Beispiel Plattform wie BeReal, das musst du dir mal vorstellen, wie geisteskrank das ist, wenn du ein Bild, wenn dich die Software dazu zwingt, ein Bild zu schicken, wo eventuellsterweise, wenn du es nicht ausschaltest, auch dein Standort mit eingeblendet ist, von genau der Sekunde, in der du, wo du gerade bist.
Ja.
Also es ist schon so, du gibst so viel Information preis von dir selber, ohne dass du, glaube ich, wirklich realisierst, was da abgeht und was auch ein Unternehmen damit machen kann. Bruder, wenn ich von jedem meiner Nutzer weiß, wo die sind und ein Bild dazu habe, das ist schon Daten, die man sicherlich gut verticken kann.
Absolut, absolut. Also, ja, einfach ein bisschen vorsichtig sein im Internet. Die Folge ging jetzt schon ein bisschen länger, als wir dachten. Da gibt es ganz viele Themen, von die man davon ableiten kann, die sehr, sehr spannend sind. Auch beispielsweise sowas wie zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, warum man davon so wenig liest. Ist ja auch so ein Phänomen von Gesellschaften, dass halt Schlagzeilen, die schwer zu verstehen sind, einfach nicht so als so relevant aufgefasst werden oder als so relevant publiziert werden, wie Schlagzeilen, die leicht zu verstehen sind, aber die eigentlich gar nicht so relevant sind. Also beispielsweise, wenn du von einer politisch sehr komplexen Lage berichtest als Nachrichtensender oder so und diese politisch komplexe Lage extrem wichtig für die gesamte Politik weltweit, dann werden das weniger Leute lesen als davon, dass jetzt Heidi Klum und Scarlett Johansson sich als offen lesbisch ausgegeben haben oder ich habe keine Ahnung. Es war jetzt nur was sehr Blödes dahergesagt. Oder dass ein AfD-Politiker Durchfall hat und deswegen eine politische Entscheidung so gemacht hat und jetzt ist alles wieder gegen die. Also das soll jetzt überhaupt nichts, es soll jetzt keinerlei.
Das war jetzt zum Beispiel, ich weiß, worauf
was momentan aus den Nachrichten geht. Also ich hoffe, man hat meinen Punkt verstanden. Ich wollte mich damit nicht politisch äußern, so.
Also, jetzt schnell zurückrudern.
Ja, ich habe ja nichts gesagt. Also ich habe jetzt keine politische Meinung irgendwie rausgeredet. Ich habe jetzt nur irgendwelche Beispiele genommen. Man hat, glaube ich, verstanden, was ich meine. Aber das hat auch nichts mit Cybercrime zu tun. Das diskutieren wir mal in einer anderen Staffel.
Ja, aber es ist trotzdem sehr interessant. Also es ist natürlich, ja, also meine Bottomline ist, man sollte sich viel mehr damit beschäftigen, was man so treibt und wo man seine Daten so hingibt. Und man sollte sich halt auch mal das so ein bisschen verfolgen, was so passiert auf der Welt mit in der Region Cybercrime. Und das ist geistesgestört. Ja. Man, also ich werde auf jeden Fall, dieses Mal mache ich das wirklich, diese beiden Links in die in die Shownotes tun. Mhm. Und wer will, kann sich das echt geben, weil das ist schnell und kurz zusammengefasst. Und es ist wirklich aus der Hölle. Und man denkt sich, alles nice, aber es geht so viel, was man nicht mitbekommt im Hintergrund ab. Und so viel wird da Schaden angerichtet. Und das gehört mittlerweile wirklich zum Alltag von vielen Unternehmen, sich damit zu beschäftigen. Ja, okay, also die Frage ist gar nicht mehr, kommt irgendwann die Cyberattacke, sondern wann kommt die nächste? Und das, wenn ich mir da anschaue, wie viel Spam-Shit ich bekomme und wie oft man oder wie viele Leute ich kenne, die schon auf irgendeinen Scam reingefallen sind, das ist schon ein sehr präsentes Thema.
Ja, aber an dem Punkt können wir, glaube ich, auch den Punkt setzen. Alliteration. Tim, ich danke dir für deine Informationen und vielen Dank, dass du die Folge gecarried hast. Rechnung kommt, danke dir. Dann habe ich aber auch noch ganz schön viele Rechnungen, die du noch zu begleichen hast.
Okay, ich erlasse es dir.
Danke dir. Ist okay. Und von meiner Seite hört ihr dann nächstes Mal ein bisschen mehr Produktives und nicht nur Fragen. Und ich verabschiede mich dann auf jeden Fall mit meinen ganz typischen Worten, das erste Mal im Jahr 2024. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war euch nicht hier zu langweilig und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Nächste Folge kann ich mich dann wieder zurücklehnen. Ihr habt es alle gehört. Ja, jetzt kann Oskar nicht mehr da zurück.
So nicht.
So nicht. Und damit auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.